Ja, ich habe gerade ein sehr lustiges Bild im Kopf, wie wir beide im Supermarktregal sitzen. Also so zusammengekauert neben den Cornflakes, da sehe ich mich.
Du, das wäre ein spannendes Einkaufserlebnis für jedermann.
Zwischen Einhörnern, Minotauren und Yokai. Mythen gibt es überall. Meistens kennt man sie nur aus Fantasy-Geschichten oder als Warnung, besser aufzupassen. Aber auch im Marketing wimmelt es nur so vor Mythen. Wir stehen ständig vor Aussagen, die nicht nur falsch sind, sondern uns auch völlig unnötig unter Druck setzen. Damit laden wir dich ein, mit uns das Wunderland der Marketing-Mythen zu besuchen. Lass uns herausfinden, welche davon echt sind und welche einfach ins Reich der Fabelwesen gehören.
Hallo und herzlich willkommen zu Nerdwork, dem Podcast über Selbstständigkeit und das Nerdsein. Ich bin Theresia und ich sitze hier in unserem wunderbaren Remote-Podcast-Studio mit dem lieben Sven.
Ja, moin.
Und heute haben wir ein neues, spannendes Thema mit dabei, nämlich Marketing-Mythen.
Sind wir jetzt die Mythbusters?
Ja, ich glaube schon.
Cool. Ich habe die Serie damals geliebt.
Ich wusste nicht, dass das eine Serie ist. Ich dachte, das sei eine Wortschöpfung von dir. Aber das ist schon okay.
Direkt zum Beginn der Folge Schock, aber gut.
ja, wir hatten uns nämlich überlegt, worüber könnten wir quatschen und kamen dann auf das Thema Mythen, weil ja, es gibt ja immer wieder Mythen, Aussagen, Tipps und Tricks, die einem so im Arbeitsalltag begegnen, wo es ganz viele schlaue Menschen gibt, die sagen, ja, wenn ihr XY macht, seid ihr auf jeden Fall erfolgreich, zum Beispiel. Und naja, vieles davon sind halt leider auch eher Mythen als die Wahrheit. Und genau über die wollen wir heute ein bisschen sprechen, mit dem Schwerpunkt Marketing, also wirklich speziell Mythen rund um das Thema Marketing. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, Sven, wie geht's dir?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich finde es ein bisschen doof, dass wir nur über Marketing sprechen. Hallo, ich bin Designer. Aber ja, ich müsste mich ja im Zuge der Selbstständigkeit ja auch damit beschäftigen, wie Marketing funktioniert und dass das wichtig ist.
Richtig. Außerdem habe ich dir ja schon eine Design-Mythen-Folge versprochen, ne?
Genau, die kommt dann auch irgendwann. Freue ich mich drauf, dann lernst du auch mal was. Das klingt hardcore abwertend.
Ja.
So war das nicht gemeint.
Also, ich protestiere, ja.
Nee, aber wir gehen da ein bisschen tiefer rein und egal, was ich jetzt sage, es wird nicht besser. Wir reden darüber, was ich die letzten Tage mal so gemacht habe.
Ich glaube, das ist besser, ja. Also, was hast du die letzten Tage denn so gemacht?
Das, was ich gerne tue, seitdem ich zurück in meine alte Heimat gezogen bin, hatte ich, glaube ich, in Folge 1 mal kurz erwähnt, dass ich umgezogen war. Bin ich relativ häufig mit dem Fahrrad unterwegs und dadurch, dass ich vor ungefähr 10 Jahren hier weggezogen bin und nicht so häufig in der Gegend unterwegs war, außerdem zu Feiertagen, wo man dann aber auch nur bei seinen Eltern ist, habe ich mal erkundigt dann mit dem Fahrrad so die Gegend und stelle fest, es tun sich Dinge, haben sich viele Dinge getan, es sind teilweise Läden aufgetaucht, die ich vorher nicht kannte. Zum Beispiel ein Netto.
Aha.
Im Nachbarort.
Ja.
Und dann war relativ zum Ende meiner Tour und irgendwie hatte ich gerade ein bisschen Schmacht. Dachte mir auch, so eine Laugenstange hätte ich jetzt Bock drauf. Was ist als B-Abteilung? Geh rein, guck da so, oh, Laugenstange, 50 Cent gerade im Angebot. Geil, nimmst du mit. Und dann sehe ich da noch Quarkbällchen, 30 Cent das Stück. Und ja, geht dann zur Kasse, hab mir ausgerechnet, das kostet dann ja so und so viel irgendwie. Weil sind das 80, 1,10 Euro. Stehe da mit meinen 1,50 Euro an der Kasse und dann sagt die Dame an der Kasse plötzlich, das kostet 47 Cent.
Okay.
Ich so komplett perplex, wie jetzt? Das stimmt nicht. Das Marketing, es stimmt nicht. Ist das Marketing?
Nee, das ist eher Preisgestaltung, aber das ist schon okay.
Aber ich war sehr perplex und habe mich dann innerlich sehr auch gefreut, dass ich sehr viel weniger zahle, als ich anfangs angenommen habe. Und das fand ich schön. Das war cool.
Ja, oh, das kann ich verstehen. Du, wenn das Leben dir Quarkbällchen schenkt, dann nimm sie, würde ich sagen.
Ja, ich habe sie genossen.
Sehr gut.
Und wie schaut es bei dir so aus? Wie geht's dir?
Oh ja, mir geht's soweit gut. Ich bin etwas im Cooldown-Modus quasi. Am Wochenende war die Theaterpremiere und gleichzeitig auch die letzte Vorstellung. Wir haben ja immer nur 2 Auftritte in der Theatergruppe und die sind an einem Wochenende. Und ja, die waren eben am letzten Wochenende. Das war sehr schön. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich meine wahnsinnig tolle Rolle jetzt wieder ablegen muss.
Oh.
Hat schon, ja, es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese englische High-Class-Lady zu spielen. Aber ja, ich komme damit klar. Vielleicht ergibt sich in irgendeiner Pen-and-Paper-Runde ja auch mal die Gelegenheit, sowas zu spielen. Das ist immer ist ganz funny. Ich bin halt eigentlich gar nicht so ein fieser Typ Mensch, würde ich jetzt sagen. Und diese Theaterrolle war halt schon ein sehr fieser Typ Mensch. Und das finde ich immer ganz, ganz schön und ganz spannend, da mal so in andere Rollen reinzuschlüpfen und einfach auch mal so den Step aus sich selbst rauszuwagen und
ja, kann ich unterschreiben, du bist immer sehr nett. Du bist eigentlich zu nett, teilweise.
Du darfst doch jetzt gerade nichts anderes sagen, aber...
Ich habe dich ja schon beleidigt, so ist ja nicht.
Okay, true. Ja, nee, auf jeden Fall wäre es auch, glaube ich, ein bisschen merkwürdig, wenn ich dieses in andere Rollen schlüpfen nicht mögen würde, wenn Pen and Paper und Theaterspielen meine Hobbys sind. Aber ja.
Oh, Toto.
Ja, nee, auf jeden Fall ist das jetzt vorbei. Für mich geht's auch in 2 Tagen in Urlaub, wie ich finde, in wohlverdienten Urlaub. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Vorbereitung nötig. Ich muss noch Koffer packen, hier Web-Check-Ins machen bei Airlines. Und zu allem Überfluss haben wir bei uns im Keller einen Wasserschaden und die Hälfte der Wohnung riecht nach Abwasser.
Ja. Das klingt einfach nur eklig.
Ist es auch. Ausgerechnet im Schlafzimmer ist übrigens der stärkste Gestank, was natürlich sehr suboptimal ist, weil da schlafe ich normalerweise. Und aber auch so Thema Koffer packen, weil natürlich die Klamotten auch da sind, ist ein bisschen schwierig. Ich halte mich sehr ungern in diesem Raum auf momentan. Da muss ich nochmal schauen, wie sich das lösen lässt.
Atemschutzmaske.
Ja.
Ich stelle mir es gerade auch doof vor wegen den Klamotten. Die könnten ja die Gerüche auch annehmen, ne?
Ja, das ist der nächste Punkt. Das ist alles sehr, sehr suboptimal. Die Wohnung ist aber auch nicht groß genug, dass man mal eben hier das komplette Schlafzimmer ins Wohnzimmer verlegen könnte. Deswegen, es ist alles sehr, sehr unoptimal, sagen wir es mal so. Und ich habe aber sehr, sehr große Hoffnung, dass sich das ganze Thema erledigt hat, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen.
Ich drücke da die Däumchen.
Dankeschön.
Und dass ihr nicht in so eine Stinkbombe reinlauft, das wäre ja schlimm.
Oh, das wäre wirklich schlimm. Vor allem dadurch, dass wir ja eine Woche weg sind, eine Woche lang nicht lüften und dann, nee. Wir stellen uns das gar nicht erst vor. Das ist bis dahin alles behoben und wir kommen in eine super, nicht gut durchlüftete Wohnung, aber in keine Stinkbombenwohnung. Ich bin der festen Überzeugung.
Genau, und ihr redet euch einfach ein, das Ganze war einfach nur ein Mythos mit dem Geruch, wenn ihr aus dem Urlaub zurückkommt, dass da nie was war.
Ja. I wish, das könnten wir machen. Ich glaube, dieser Geruch wird mir noch länger in der Nase bleiben. Aber das ist ja ganz egal, weil du hast ja trotzdem gerade eine wunderbar schöne Überleitung geschaffen. Ich bin richtig stolz auf dich.
Ne?
Ja.
Ich kann das auch manchmal.
Und das ist kein Mythos.
Ey.
Ja, ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht, ja?
Klang nicht so.
Okay. I'm sorry, ich meinte das nicht, aber vielleicht ist das noch so meine Theaterrolle. Naja.
Schieben wir es darauf, ist okay. Ist okay.
Aber damit wir dann auch zu unserem Hauptthema der Folge mal übergehen, würde ich sagen, wollen wir mit dem ersten Marketing-Mythos einsteigen? Was hältst du davon?
Finde ich gut. Okay. Finde ich sehr gut. Welcher ist denn der erste Mythos?
Der erste Mythos ist... Marketing ist Manipulation.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weil du willst ja letzten Endes, dass der Betrachter oder der potenzielle Kunde deine Dienstleistung oder eben dein Produkt kauft und dahingehend müsstest du den ja manipulieren.
Ja, richtig? Stimme ich nicht unbedingt zu, ehrlicherweise, weil grundsätzlich, klar, du möchtest, dass der Betrachter, nennen wir es mal so, dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft. Aber ich finde, Manipulation ist ein sehr, sehr negativer Begriff, you know?
Ich kann auch Beeinflussung sagen.
Ja, das finde ich auch sehr negativ, weil ich finde, Marketing ist kein negatives Ding. Und mit Manipulation ist ja irgendwie so, als würdest du gezielt Infos weglassen, um einen Kunden, einen potenziellen Kunden zu manipulieren, dass er dein Produkt kauft. Weißt du? Oder als würdest du gezielt bestimmte Infos anders drehen, damit er oder sie dein Produkt kauft oder deine Dienstleistung beauftragt.
Ja.
Ja, und das ist halt eigentlich kein gutes Marketing. Also ja, das wird manchmal betrieben, ne? Sieht man immer mal so in so Facebook-Ads oder Instagram-Ads mit diesem, wenn du meinen Kurs buchst, hast du innerhalb von einer Woche 100 Neukunden.
Oh, das sehe ich und ich denke mir, geil. Und dann denke ich mir, nee, das kostet bestimmt ein Heidengeld. Und am Ende wirkt es doch nicht.
Richtig. Und das ist tatsächlich was, wo ich dir zustimmen würde, dass Marketing Manipulation ist. Aber das ist in meinen Augen auch kein gutes Marketing. Weil wenn man mich fragt, ist Marketing keine Manipulation, sondern Kommunikation. Du trägst einfach nur nach außen, was du machst, was dein Produkt ist und versuchst, Menschen zu begeistern.
Mhm. Stimmt. So gesehen, stimmt. Gerade so, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt hatte, gerade Social Media Marketing ist ja, man stellt sich ja als Expertin dar und
ja,
will mit seinem Wissen imponieren, mehr oder weniger.
Ja.
Und sagen, guck mal, ich bin der Geiste, ich kann das alles und ich bringe dir sogar was bei. Toll, ne?
Ja, es ist halt einfach dieses, ich finde, also man muss halt so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, wie ich finde, guten und normalen Marketing und halt wirklich diesem toxischen Marketing, was dir dann halt wirklich richtig manipulative Versprechungen macht, wie eben sowas mit, du kriegst 100 Neukunden, wenn du mein Produkt kaufst. Weil, wie gesagt, das sehe ich, ist Manipulation, finde ich auch nicht gut, aber eben dieses Ehrliche zu zeigen, wer bin ich, was mache ich, einfach quasi, ich finde, das ist immer so das Sehen und Gesehenwerden der Neuzeit. Früher ist man dafür rausgegangen auf Events und, ne, irgendwie. Mhm. Und das ist halt jetzt das, was vor allem im Online-Bereich eben auch im Marketing stattfindet, finde ich. Und wie gesagt, für mich ist das keine Manipulation, sondern eher dieses Thema Kommunikation und sich selbst zeigen.
Mhm. Und wie stehst du dann so Richtung FOMO? Wäre das für dich manipulativ oder nicht?
Wie meinst du?
Naja, FOMO, Fear of Missing Out,
ja,
quasi künstliche Verknappung von Produkten, Dienstleistungen, Plätzen, whatever.
Schwierig. Ist halt die Frage, also gibt es ja manchmal, dass das wirklich einfach nur künstlich verknappt wird und es ist immer, also dann steht da sowas wie, es sind noch 3 Plätze zu diesem Preis verfügbar, was aber gar nicht so ist. Ne? Das gibt es tatsächlich, dass sowas auf Websites angezeigt wird oder das Angebot ist nur noch 24 Stunden gültig und naja, das ist nicht nur 24 Stunden gültig, das sollte ich einfach nur unter Druck setzen. Und das finde ich tatsächlich auch eher manipulativ, wenn es tatsächlich so ist, dass eine Veranstaltung nur 10 Plätze hat und du sagst ehrlicherweise, okay, ich habe nur 10 Plätze in diesem Workshop, in dieser Veranstaltung. Und kommunizierst das offen so, einfach aus Informationszwecken, finde ich es aber wieder okay. Also es ist halt immer, finde ich, die Frage, was ist dein Hintergedanke dahinter?
Okay, also wenn die Anzahl stimmt, dann ist es okay. Aber wenn es künstlich verknappt wird oder was weiß ich, gibt es ja auch im Sammelkartenbereich oder was weiß ich, so Special Editions, ne? Die halt sehr selten sind, dass die dann verknappt werden. Teilweise werden die ja auch künstlich verknappt und das finde ich irgendwie unnötig.
Ja.
Ne?
So ja.
Theoretisch könnte, oder ein schönes Beispiel, was ich irgendwie seltsam fand, zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario ist die, wie heißt sie, 3D All-Stars Collection rausgekommen?
Mit ach, den die, drei, ja.
Genau, die gab es ja nur von, ich glaube, September bis März nächsten Jahres. Und
ja,
das fand ich richtig weird. So, warum? Also ich ja, kann verstehen, wenn man sagt, physisch, ja okay, wir produzieren davon nur so ein paar tausend Stück oder ein paar Millionen. Aber warum denn nicht online noch weiter verfügbar machen?
Echt? Die gibt es nicht online?
Nee, die wurde auch noch im März dann offline genommen. Kann man nicht mehr kaufen.
Ja, also ich habe die tatsächlich bei mir im Schrank stehen.
Ich auch.
Aber ich wusste gar nicht, dass die halt auch online gar nicht mehr verfügbar ist.
Nee, kann man nicht mehr kaufen. Vielleicht vereinzelt nochmal so physisch, wenn da irgendwo Restbestände rumfliegen. Aber sonst keine Chance.
Ja. Ja, also das finde ich halt, also da finde ich halt wirklich, ich finde halt alles, was ein Käufer irgendwie unter Druck setzt, finde ich nicht okay, finde ich halt auch manipulativ. Zeitliche Begrenzung ist noch so ein anderes Thema, ist noch okay. Wie gesagt, ich finde das dann eher so, also was ich halt ganz schlimm finde, sind halt eben diese Themen von wegen, wenn Timer runterlaufen und das Angebot geht nur noch so und so lange. Da gibt es ja auch einen großen Weiterbildungsanbieter, der sehr, sehr gerne E-Mails verschickt mit: Übrigens hast du nur noch 24 Stunden Zeit, um die Kurse zu dem günstigsten Preis überhaupt zu kaufen. Obwohl dann zwei Tage später der neue günstigste Preis stattfinden wird, verfügbar sein wird. Das finde ich halt doof, weil die arbeiten wirklich ganz, ganz massiv damit. Es gibt ja auch so andere Anbieter, wenn man so größere Dropshipping-Stores sich anschaut, die arbeiten ja auch sehr, sehr viel mit diesen Timern, die Druck auslösen sollen. Finde ich nicht gut, finde ich nicht okay, finde ich manipulativ. Wenn es halt wirklich irgendwie so eine Special Edition ist, wie jetzt bei dem Super Mario, ist eher schade natürlich, wenn man es dann verpasst. Finde ich aber irgendwie nochmal ein bisschen anders, wenn man sagt, okay, das ist ein Produkt, was es nur in der Zeit gibt, weil wir es nur in dieser Zeit herstellen.
Ja, okay. Ist dann so ein saisonales Produkt, sagen wir mal. Wie, ich wollte jetzt sagen Erdbeeren, aber die gibt es ja auch mittlerweile das ganze Jahr über.
Ja, das ist ein saisonales Produkt wie Spargel.
Genau, wie Spargel. Habe ich letztens sogar gegessen.
Sehr schön. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, Marketing ist keine Manipulation oder ist nicht immer Manipulation. Ich sehe es eher als Kommunikation, außer natürlich, man nutzt Themen wie Verknappung und Ausübung von Druck eben, um potenzielle Kunden davon, also quasi schon dazu zu überreden oder so unter Druck zu setzen, dass sie eben kaufen, buchen, was auch immer. Na?
Ja, gut, das finde ich dann auch doof. Aber es gibt leider genügend, die drauf reinfallen, ne?
Leider schon, leider schon. Ja. Und es gibt auch leider genügend, die denken, dass eben diese manipulativen Techniken das einzige Go-To sind, damit man auch wirklich erfolgreich Dinge verkauft. Finde ich schade. Aber naja, deswegen sprechen wir ja auch drüber. Lasst euch da nichts einreden, Leute. Ihr braucht nicht versuchen, irgendwie hier mit Manipulation und Druck zu arbeiten, sondern seid einfach ihr selbst, macht euer Ding, seid nett, seid freundlich, seid offen und kommuniziert einfach das, was ihr tut. Das ist, finde ich, der bessere Weg.
Jawohl, kann ich genauso unterschreiben, finde ich schön. Und ist auch nachhaltiger.
Richtig. Und da kommen wir ja eigentlich schon zu einem nächsten Mythos. Der steht eigentlich erst ein bisschen weiter hinten auf unserer Liste. Aber es gibt ja den schönen Mythos, den ich gerade fast irgendwie mit angesprochen habe, von wegen dieses Thema, du musst einfach nur du selbst sein versus Marketing ist aber auch nur was für Extrovertierte. Halt diese ganzen Mythen rund um, wie musst du als Mensch sein, um erfolgreich zu sein im Marketing? Da gibt es ja auch gefühlt 1 Million Stück. Ja, ganz so viele nicht, aber fast. Und wie ist denn so deine Einschätzung dazu, Sven?
Du musst nur du selbst sein.
Ja.
In gewisser Weise stimmt das ja sogar. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Produkt, das ist gerade sehr ähnlich zu einem, Konkurrenten oder Mitbewerber. Das ist das gleiche Wort, das beschreibt dasselbe, aber egal. aber ihr seid vom Typ her komplett verschieden. Und wenn du den anderen dann versuchst zu imitieren, weil der erfolgreicher ist, heißt das nicht, dass das für dich dann auch zum Erfolg führt.
Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Also vor allem eben auch in dem Dienstleisterbereich, wo wir unterwegs sind, geht es natürlich auch viel über Persönlichkeit, so über diesen persönlichen Vibe, der auch irgendwie stimmen sollte. Und dafür finde ich tatsächlich, sollte man wirklich man selbst sein. Also dieses, du musst nur du selbst sein, ist natürlich immer so ein bisschen kritisch zu sehen, weil natürlich solltest du schon eine Marketingstrategie haben irgendwie, ne? Aber in dieser Strategie, man selbst zu sein, finde ich, ist tatsächlich auch kein Mythos, sondern dass man das in der Realität braucht, um dann auch wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein.
Genau, weil wenn du quasi eine Maskerade machst, musst du die ja aufrechterhalten und alles, was du dir da zurechtbaust, muss ineinander schlüssig sein.
Richtig.
Wenn du so quasi so ein Doppelleben führst. Und wenn du dann von deinem eigentlichen, von dem, was du bist, zu viel rauslässt und die Fassade langsam bröckelt, entsteht ja auch wieder Misstrauen.
Richtig.
Bei den Kunden, würde ich zumindest so interpretieren.
Ja, das ist ja auch ganz viel dieses Ding, was man immer wieder hört von wegen Influencer sind vor der Kamera. Influencer sind vor der Kamera ganz, ganz anders als eben hinter der Kamera. So.
Genau, da gibt es ja auch regelmäßig irgendwelchen Beef.
Ja.
Ne, wo sich dann alle gegenseitig die Köpfe einhauen, von wegen, der hat gesagt das und der hat mich bedroht und vor der Kamera ist immer alles tutti-futti. Genau.
Ja, deswegen würde ich unterschreiben, so von wegen, man sollte schon man selbst sein und das dann auch in die eigene Strategie einbauen.
Genau.
Und direkt daran anschließen. Ja?
Du hattest noch irgendeinen angesprochen?
Genau, genau. Das ist nämlich so ein bisschen was, das Zweite, was ein bisschen widersprüchlich dazu ist tatsächlich. Das ist das Thema, Marketing ist nur was für Extrovertierte.
Genau, das habe ich aber auch echt lange gedacht, dass dem so wäre.
Ja.
Weil ich bin ja eher ein introvertierter Mensch. Und aus mir rauskommen ist schwierig, aber es geht.
Ja, es ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen Übungssache. Und ich bin ja auch eher so ein bisschen introvertierter. Und wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es mir zum Beispiel auch sehr, sehr schwer fällt, so darüber zu reden, was ich mache und dass ich toll bin und dass meine Leistung toll ist und so, ne? Also eben dieses Thema Eigenmarketing, dass ich das sehr, sehr schwierig finde. Aber ich finde, das ist auch was man lernen kann und womit man sich so ein bisschen selbst challengen kann.
Genau. Also es hat ja per se nichts mit Introvertiertheit und Extrovertiertheit zu tun. Da hat ja auch ein bisschen was mit Selbstwert zu tun.
Ja, okay. Okay. Ja.
Du kannst ja introvertiert sein und von dir überzeugt sein.
Ja, ich finde aber schon, also ich finde, das ist aber nochmal was anderes, ob du selbst von dir überzeugt bist oder ob du dann auch wirklich dich traust, rauszugehen und anderen Leuten davon zu erzählen.
Ja, okay, in Person würde mir das noch schwerer fallen als Text.
Ja, und so, ich bin zum Beispiel sehr überzeugt von dem, was ich tue, sonst würde ich es auch nicht seit über einem Jahr schon machen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingt, aber nee, ich finde so ein gesundes Selbstbewusstsein und eine gesunde Überzeugung von dem, was man tut, gehört auch einfach mit dazu. Aber trotzdem fällt es mir einfach oder fiel es mir auch lange Zeit schwer, rauszugehen und also nicht rauszugehen, sondern davon zu erzählen, irgendwie online in Postings oder noch schlimmer, mich vor eine Kamera zu stellen und da reinzusprechen. Schwierig.
Ja, fühle ich sehr. Geht mir aktuell auch noch so, weil ich dahingehend noch nicht die Erfahrung habe.
Ja.
Bin ja da eher noch am Anfang, was das angeht.
Ja, aber ich finde, das ist eigentlich nicht so, wo man sagen sollte, das ist nur was für Extrovertierte, sondern das ist was man vielleicht auch lernen muss, woran man sich gewöhnen muss, aber was jeder auch introvertierte Mensch genauso lernen kann und genauso gut machen kann auch.
Genau. Und gerade Introvertierte sind ja meistens ein bisschen reflektierter, denken mehr darüber nach, was sie tun. Und dadurch kann eine viel authentische Markenstruktur oder Markennamengedönsel entstehen.
Richtig.
Und mehr Vertrauen aufgebaut werden. Ist nicht zwangsweise so, aber ich habe mal gehört, dass Introvertierte dahingehend eben, mehr reflektieren und sowas.
So ein bisschen sensibler sind für so Wahrnehmung.
Sensibler, genau.
Ja, gut. Ne? Dann würde ich sagen, haben wir damit auch Mythos Nummer 2, beziehungsweise quasi auch Nummer 3 abgehakt mit bedingt.
Bedingt.
Hast du dann noch einen Mythos mitgebracht, den du gerne besprechen möchtest?
Ja, einen, den ich am Anfang selber ausgelebt habe. Jeder ist meine Zielgruppe.
Oh ja.
Es ist letztlich einfach nur ein, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil es dauert ewig und macht keinen Spaß.
Ja, ja. Ich meine, das ist auch ganz oft, ich habe das auch immer mal so in Gesprächen mit Kunden oder mit Menschen, die auch gerade sich das erste Mal mit so Marketing beschäftigen, die halt auch sagen so, ja, aber darf ja jeder mein Kunde werden, so, ich schicke ja niemanden weg, so, also ist jeder meine Zielgruppe und das ist halt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, der große Irrglaube, so, natürlich, ne, auch wenn Menschen außerhalb deiner normalen Zielgruppe zu dir kommen, du schickst die ja nicht weg, die dürfen ja trotzdem Kunden bei dir werden.
Wenn es passt, ja, gerne.
Richtig, aber meistens oder nein, immer, ja, wo geht der Satz hin? Ich habe ihn falsch angefangen. Aber man hat ja immer so eine quasi Wunschkundengruppe, ne? Und das ist halt so die Zielgruppe, so wen möchte ich denn hauptsächlich mit meinen Leistungen oder meinen Produkten ansprechen? Und das ist schon auch eine definiertere Gruppe als eben alle.
Ja, die kann recht groß sein, aber sie ist eingegrenzt.
Richtig. Und das hängt sehr stark vom Produkt ab, das hängt sehr stark von den eigenen Zielen ab. Und ja, deswegen, das ist tatsächlich einfach definitiv ein Mythos. Und leider kann man das auch nicht so einfach pauschal sagen mit, ja, wieso ist doch jeder meine Zielgruppe, ich brauche mich damit nicht zu beschäftigen, weil doch, es ist einfach auch eine Marketinggrundlage und damit muss man sich leider beschäftigen.
Zumindest einmal. Setzt euch hin, macht euch Gedanken, recherchiert und dann schreibt da mal was zusammen und dann habt ihr was, worauf ihr euch immer wieder besinnen könnt.
Ja, und was ihr halt auch wirklich als Grundlage für, egal ob Website, Social Media oder auch klassische Printprodukte wie Visitenkarten, Flyer, was auch immer nutzen könnt, potenziell sogar Werbespots, weil es muss ja alles, was ihr tut oder es sollte alles, was ihr tut, eben auf eure Zielgruppe ausgerichtet sein.
Genau. Es ist schön, dass wenn es dir gefällt, was du tust, aber wenn das deine Zielgruppe nicht anspricht, dann ist doof.
Ja.
Dann verfehlst du so ein bisschen das Ziel. Mensch.
Du, die Wortwitze heute wieder, die Wortwitze, ich sag's dir.
Lass mir keinen freien Lauf dahingehend. Die Dad-Jokes sind am Start.
Ach doch, darfst sie gerne raushauen, aber ja, du, wenn es zu viel wird, dann unterbinde ich dich so. Keine Angst.
Oh. Frau Regulation. Alles klar. Hier wird nur Spaß geduldet, solange ich das will. Ist okay.
Nein, alles gut. Darfst du gerne raushauen? Vielleicht lache ich auch manchmal.
Oh Mann, sie sind wie ein gutes Produkt. Das verkauft sich auch immer von selbst.
Ich weiß ja nicht, du.
Das ist übrigens der nächste Mythos.
Das habe ich mir gedacht.
Ich dachte, Zielgruppe haben wir jetzt durch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gute Produkte verkaufen sich von selbst. Du, das wäre schön, wenn das so wäre, ehrlich gesagt.
Ja, ne?
Dann bräuchte man ja gar kein Marketing.
Ach, das wäre toll. Aber ich glaube, viele haben dann so dieses Supermarktdenken im Kopf. Man geht ans Regal, nimmt sich das Produkt raus und gut ist. Allerdings fängt ja auch Marketing schon im Regal im Supermarkt an.
Ja.
Durch die Verpackung.
Ja.
Welche Verpackung nehme ich? Die schlicht und einfach oder die richtig knallig bunt ist.
Hm. Richtig. Und dann ist auch die Frage, du musst dich natürlich so oder so natürlich auch gegenüber deiner Konkurrenz durchsetzen, ne? Weil es gibt ja auch im Supermarkt und auch außerhalb des Supermarkts nicht immer nur ein Produkt von einem Anbieter, sondern es gibt das gleiche Produkt von vielen Anbietern.
Genau.
Und da ist natürlich die Verpackung entscheidend, aber da sind auch Themen wie natürlich, wie machst du das Produkt bekannt? Also wie wächst du überhaupt den Wunsch, dass Menschen dein Produkt kaufen möchten oder deine Leistung buchen möchten? Und ja, da muss man leider ein bisschen was für tun. Da muss man zumindest auch das eigene Produkt sichtbar machen. Und vor allem haben viele auch nicht das Privileg, dass sie im Supermarkt stehen dürfen, im Supermarktregal stehen dürfen, sondern dass sie ihre Produkte und Leistungen irgendwie anders vermarkten müssen.
Ja, ich habe gerade ein sehr lustiges Bild im Kopf, wie wir beide im Supermarktregal sitzen.
Hey, du, das wäre ein spannendes Einkaufserlebnis für jedermann, sagen wir es mal so.
Einmal Marketing-Workshop zum Mitnehmen. Einmal Printprodukte designen, das nicht so mitnehmen. Das fände ich lustig.
Hey, du, wäre mal eine Idee, why not?
Ich glaube, da macht kein Supermarkt mit. Kannst du Flyer höchstens auslegen.
Ja, okay. Ja, aber das ist dann dementsprechend tatsächlich auch eher ein Mythos, dass man gute Produkte sich von selbst verkaufen. Leider muss man da wirklich echt was für tun. Leider braucht man dann doch ein bisschen Marketing, weil wie sollen denn Menschen von diesem guten Produkt erfahren, wenn niemand drüber spricht? So, ne? Um das mal als Fazit zusammenzufassen, ich hänge im Kopf immer noch bei dieser Supermarkt-Idee. Ich sehe uns jetzt auch gerade wirklich mit so Schildern vorgehalten in diesem Supermarktregal.
Weil wir sind beide nicht klein, ne?
Ja. Oh Mann, oh Mann.
Also so zusammengekauert neben den Cornflakes, da sehe ich mich.
Ja, du. Hat auch ein bisschen was von der kleine Svenny will aus dem Bälleparadies abgeholt werden.
Ja, nee, da will ich nicht abgeholt werden. Ich liebe Bälleparadies.
Okay. Dann der kleine Svenny will ins Bälleparadies gebracht werden.
Ja. Und weißt du, was im Bällebad drin sind?
Was?
Ganz viele Bälle.
Ja.
Und je mehr Bälle man hat, desto spaßiger ist es.
Okay.
Auf die Beileitung versteht keiner, aber je mehr Follower, desto erfolgreicher das Marketing.
Nee, die Überleitung habe ich actually nicht verstanden. Aber ich nehme an, du willst zu dem Thema so typische Social-Media-Mythen übergehen, right?
Right.
Ja, weil da gibt es ja einige, die einem manchmal auch tagtäglich auf Instagram und LinkedIn und TikTok und wo auch immer begegnen. Ja, das ist ganz, ganz toll. Das ist ganz, ganz klasse und setzt auch gar nicht unter Druck. So gar nicht. Ja,
absolut nicht. Gar nicht, nein.
Und was?
Krise. Dauerhaft.
Und was mir da so spontan einfällt, wenn wir eben über diese typischen Social-Media-Mythen sprechen, ist halt das Thema natürlich, was du auch gesagt hast, je mehr Follower, desto besser und erfolgreicher bist du, ne? Ja, aber auch eben so Themen wie, du musst täglich posten, um erfolgreich zu sein und du brauchst ein virales Video, um überhaupt durchzustarten. Wenn du das alles nicht hast und das alles nicht machst, dann brauchst du auch gar nicht anfangen, so nach dem Motto. Und das alles sowieso auf jeder Plattform.
Immer und jeden Tag. Ja. Du musst jeden Tag viral gehen, sonst wird das nichts.
Richtig.
Ich meine, Viralität hilft,
ja,
dass
klar.
Du das mal viele Leute erreicht. Ne?
Ist auch aber ein zweischneidiges Schwert, muss man dazu sagen.
Ja, weil du halt auch Leute erreichst, die du vielleicht gar nicht erreichen möchtest.
Genau. Und die dann, die du mit einem Posting, also mit dem viralen Posting abholst, die dann aber im nächsten Posting feststellen, oh, also irgendwie ist das doch nicht so genau mein Content, haben aber schon auf Follow gedrückt und dann landest du bei denen so ein bisschen in der Versenkung, dein Content wird denen nicht mehr angezeigt, die interagieren nicht mehr mit deinem Content oder entfolgen dir oder, ne, also ist halt auch, wie gesagt, kann dir helfen, super schnell auch Reichweite aufzubauen, ist ein schöner Reichweiten-Push, aber ist halt auch nicht so das Nonplusultra, als dass es einem versprochen wird. Und ich finde auch ehrlich gesagt das Thema organisches Wachstum und langsames Wachstum nicht schlecht, weil Social Media ist in meinen Augen einfach auch ein Marathon und kein Sprint, weil es geht ja auch um nachhaltigen Erfolg.
Genau. Und wenn man Spaß an der Plattform hat, dann geht das auch wie von Zauberhand.
Richtig, richtig.
Das war nicht das richtige Sprichwort, aber egal.
Du, wir erfinden unsere eigenen Sprichwörter.
Wer einen Bratwurst-Bratgerät hat, sollte nicht mit Stein schmeißen. Genau.
Genau, genau. Naja, weil, also allgemein, diese ganzen Social-Media-Mythen, ich finde wirklich, also ich finde, die lösen sehr, sehr viel Druck aus, wenn man das liest. Und
total.
Sorgen immer da.
Ja, total.
Und die sorgen auch immer dafür, dass man die eigene Social-Media-Aktivität eben nicht so gut anerkennt oder so gut sieht, wie sie eigentlich ist, sondern immer mit so einem Ja-Aber sieht. Also ob das jetzt ein Ja-Aber, ich poste zu wenig oder Ja-Aber, ich habe zu wenig Follower. Und das, ich find das nicht gut und ich finde das auch gar nicht gut, dass eben genau diese Mythen so krass viel kommuniziert werden.
Ja, gerade dieses täglich Posten, das habe ich am Anfang so oft gesehen und sehe ich halt auch immer noch relativ häufig, dass das gesagt wird. Und das nervt, weil es mich unter Druck setzt. Ich denke mir, wie soll ich denn täglich Content machen, der irgendwie brauchbar ist? Wie? Am besten so jeden Tag ein Reel hochladen. Klar, wie?
Ja, ich finde, es muss einfach auch zu den eigenen zeitlichen Ressourcen passen. Und es passiert halt auch super oft, dass wenn man sich von solchen Aussagen dann auch tatsächlich irgendwie so unter Druck setzen lässt und man anfängt täglich zu posten, aber merkt, man kann es gar nicht durchziehen, dass man dann halt auch eher wieder aufhört und gar nicht nachhaltig am Ball bleibt, sondern dann vielleicht 3 Wochen super aktiv ist und dann ein Account einschläft. Und das ist halt super schade.
Was ich auch spannend finde für Angaben sind für Stories auf Instagram. Da habe ich mehrfach schon die Zahl, also so Zahlen gelesen von wegen mindestens 5 bis 10 am Tag. Aha, cool. Nee, ich will nicht mein ganzes Leben teilen.
Nicht? Warum nicht?
Weiß ich nicht, nur so könnte ich halt auf diese 10 am Tag kommen.
Ja, und das ist ja auch, wenn du wirklich so eine hohe Frequenz hast, läuft man sich auch thematisch irgendwann selbst tot und man verschwindet dann irgendwann in so einer thematischen Irrelevanz. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ja, und dann fängt man an, das eigene Essen zu posten, weil sind die Postings halt auch irgendwie, dann haben die keine Tiefe mehr, weil man muss ja in hoher Frequenz was raushauen und dann ist es halt inhaltlich wie so ein, ich poste mein Essen, guck mal, ich habe Spaghetti Carbonara gegessen gestern Abend oder so.
Toll. Du hast Nudeln gekocht. Toll.
Ja. Und deswegen, ich finde, das ist halt einfach ein eigentlich für die eigene Social-Media-Aktivität schon eher gefährlicher Mythos. Nicht nur, dass er eben Druck ausübt und Menschen dazu bringt, dann eher so die Motivation zu verlieren, sondern dass er halt auch wirklich ja dafür sorgt, dass man sich selbst in so eine Irrelevanz verliert. Ja?
Mhm, ja.
Und das ist genauso wie dieses Thema, so du musst auf jeder Plattform aktiv sein. So, es ist halt auch ein ultra großer Workload für jede Plattform, Content zu produzieren, vor allem, wenn man dann irgendwie noch so für jede Plattform ein bisschen unterschiedlichen Content produzieren möchte und nicht eins nimmt und auf allen Plattformen raushaut. Dann ist halt auch die Frage, wieder Thema Zielgruppe, ist die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, überhaupt auf der Plattform? Und auch das, finde ich, ist so, das sind so pauschale Aussagen, die einfach erstens nicht realistisch sind und zweitens einfach Druck ausüben.
Oh ja. Das tut es. Wobei ich häufig sehe, dass viele Videos einfach 1:1 recyceln und einfach auf anderen Plattformen auch ausspielen. Manchmal zeitlich versetzt, manchmal zeitgleich.
Ja.
Das finde ich immer sehr spannend.
Ist auch inzwischen, also eine ganze Zeit lang war das extrem in Verruf, das zu machen.
Ach was, wirklich?
Ja, ja. Eine Zeit lang hieß es wirklich, produziere für jede Plattform eigenen Content. Inzwischen ist das alles wieder ein bisschen lockerer. Da wird halt so ein bisschen gesagt, so ja, wenn du die gleichen Zielgruppen hast, so änderst vielleicht minimal ab. Oder ich kenne auch einige oder ich folge auch einigen größeren Creatoren und Creatorinnen und auch Influencern, die das sehr erfolgreich machen, die sagen, okay, meine Zielgruppe ist ziemlich gleich. Ich haue es einfach gleich auf beiden Plattformen raus und die auch sagen, das funktioniert genauso gut. Die teilweise sogar Videos aus TikTok runterladen, quasi mit dem TikTok-Watermark. Und das inzwischen auf Instagram einfach hochladen, so wirklich so Low-Effort-Content.
Oh, wow.
Ja.
Spannend.
Bin ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan von.
Gerade mit dem Wasserzeichen bin ich sehr, ein bisschen kritisch, aber okay.
Ja, aber das, wie gesagt, da ist halt auch, da merkt man auch so ein bisschen, dass die Social-Media-Welt immer im Wandel ist und was halt vor 3 Jahren noch das größte No-Go ever war, ist halt jetzt eigentlich gängige Praxis.
Ja, was ich halt mal beobachtet hatte, viele haben ihre Instagram-Reels auf YouTube-Shorts hochgeladen.
Mhm.
Und die Shorts waren damals wirklich auf 60 Sekunden limitiert. Mittlerweile geht, glaube ich, 2,5 Minuten, meine ich.
Ja.
Und viele haben das dann gar nicht bearbeitet und dann hat es nach einer Minute einfach aufgehört. Ich so, wow, da fehlt so die Hälfte vom Video, schön. Weil anstatt Reels ein bisschen länger ging damals, wie 90 Sekunden,
ja, 2 Minuten. 3 Minuten, aber eine ganze Zeit lang, zumindest offiziell 90 Sekunden, auch das konnte man umgehen.
Okay, wow. Die sind sich da auch nicht so einig, was sie wollen, ne?
Ja.
Aber ich finde das Shorts-Format langsam auch ein bisschen zu lang, wenn es auch schon 3-Minuten-Videos unterstützt. Das verfehlt für mich den Sinn dahinter, aber okay.
Ja, das ist halt, glaube ich, die Sache, wie man Content konsumiert, so.
Ich fand das schön, dass das so maximal 1 Minute war. Mhm. So kurz, knackig, fertig.
Ja, nee, ich muss sagen, also vor allem auf TikTok schaue ich mir auch gerne so längere Storytimes an. Da schaue ich mir auch mal also TikToks an, die 5 Minuten sind. Also. Oh,
gerade die Plattform war ja bekannt dafür, so mega kurz zu sein.
Ja, ja, wobei, wenn du da ins Creator-Programm aufgenommen wirst und deine Videos monetarisieren möchtest, also die Monetarisierung funktioniert nur für Videos, die mindestens 1 Minute lang sind, zum Beispiel.
Okay.
Da ist halt so dieses, wenn du am Anfang wachsen willst, machst du eher kürzere Videos und wenn du deine Community hast, machst du längere Videos. So ungefähr.
Aha.
Um das so ein bisschen runtergebrochen zu erklären.
Ah, okay. Ja, TikTok kenne ich mich gar nicht aus.
Ja, ich weiß.
Da bin ich so ein bisschen Boomer.
Ich habe mich auch lange dagegen gewehrt und bin jetzt aber auch so ein bisschen in TikTok abgerutscht, ehrlich gesagt.
Ach, Jemini, wir verlieren sie. Ja. Houston, Schickt einen Ballon, sie rutscht ab.
Nein!
Schick die Einhörner!
Okay, gehen wir mal eben zurück zu unseren Mythen, bevor das hier weiter abdriftet.
Mario Kart, eine Runde. Eine Runde Mario Kart, ein bisschen driften. Hallo?
Ich meinte, bevor du hier ernsthaft die Einhörner zu mir rüberschickst, wobei ich die gerne sehen würde, aber das ist ein anderes Thema. Nämlich noch ganz kurz eben der quasi letzte Social-Media-Mythos, den wir angesprochen haben, der ist, je mehr Follower, desto erfolgreicher bist du. So, und das höre ich halt auch immer wieder von Kunden von mir, das höre ich auch immer wieder in so anderen Gesprächen. Ich war auch neulich auf einem Netzwerk-Event, so ein Lady-in-Business-Event, und da hat mir auch eine gesagt, so, ja, ich habe nur 1000 Follower, ich weiß, ich bin voll schlecht.
Ich würde davon träumen, so viele zu haben.
Ja, erstmal ist der Erfolg sowieso nicht an der Followerzahl gemessen, weil du kannst auch 1 Million Follower haben, wenn am Ende niemand deinen Content anschaut und dich niemand feiert, dann ist es eigentlich ganz egal. Da kannst du besser deine, weiß ich nicht, meinetwegen auch nur 300 Leute haben, die aber deinen Content anschauen, deinen Content feiern, damit interagieren und, was ja das Wichtigste ist, die am Ende auch Kunden bei dir werden.
Ja, daran kann man es ja dann bemessen am Ende, ne?
Ja, und deswegen, also das ist halt auch definitiv ein Mythos. So, man braucht nicht, oder natürlich, viele Follower sind toll, aber es ist immer so ein bisschen eher daran zu messen, wie aktiv sind die Follower? Sind die wirklich eine feste Community? Kaufen die auch bei dir? Sind das wirklich deine Kunden oder sind das quasi Karteileichen?
Und
da kann man sich selbst so ein bisschen fragen, habe ich lieber 300 Follower, die dann auch vielleicht mal was bei mir kaufen, oder habe ich stattdessen lieber 1 Million Follower, die aber niemals bei mir irgendwas kaufen? Und ich glaube, da ist die Antwort ziemlich klar.
Ich nehme die 300.
Ja.
Wobei 1 Million hilft ja an sich, wobei wenn sie nicht interagieren, ist auch doof. Aber bei 1 Million Followern ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass viele interagieren.
Ah, ich habe da auch schon ganz andere Accounts gesehen. Nicht im 1 Million Bereich, aber im mehrere Tausender Bereich, die dann auch vielleicht 3 Likes auf ein Foto hatten.
Oh wow.
Da kommen dann auch ganz schnell so Vermutungen von wegen gekaufte Follower auf, ja.
Ja, okay, das kann gut sein, kann sehr gut sein. Irgendwie auf YouTube kenne ich die Regelung, ungefähr 10% deiner Abonnenten gucken auch deine Videos. Das ist ein guter Wert.
Ja, da gibt es auch tatsächlich für die verschiedenen Plattformen, also Instagram gibt es da Kennzahlen für, wie viele im Durchschnitt liken, wie viele im Durchschnitt kommentieren, wie die Watchtime im Durchschnitt ist etc. Ich muss ehrlich sagen, die aktuellen Zahlen habe ich da nicht im Kopf, aber ich glaube, bei Instagram lag die Interaktionsrate mal irgendwann so bei 3-4% der Follower.
Das ist gar nicht viel.
Bei TikTok irgendwie auf 6%. Ich muss aber sagen, ich weiß gerade nicht, ich glaube, da ging es auch speziell um Kommentieren oder vorrangig um Kommentieren.
Ah, okay.
Also das ist halt, es ist auch so ein bisschen, also es ist wirklich ein bisschen abhängig, welche Kennzahl du wirklich haben möchtest.
Okay.
Ja.
Wenn es um reine Views geht, wüsstest du da gerade was?
Nee, so aus dem Kopf tatsächlich gerade nicht. Das ändert sich ja auch immer mal wieder.
Das ändert sich täglich, so wie die Spritpreise. Die sind alle viel zu hoch.
So schlimm ist es nicht, aber das ändert sich tatsächlich immer mal ein bisschen hin und her. Und da habe ich gerade keine aktuellen Zahlen im Kopf.
Na gut, schade eigentlich.
Ja, aber hier, bevor du weiter mein Wissen hier auf die Probe stellst, stelle ich jetzt mal dein Wissen auf die Probe mit meinem allerletzten Mythos. Bist du bereit?
Ich lese ihn gerade und denke mir, ach ja, da war ja was.
Ja,
ne? Das haben wir reingenommen, weil ich mich beschwert habe, dass es kein Design gibt.
Richtig, deswegen. Hier, Sven, wie ist denn das? Braucht man wirklich ein fancy Branding, damit einen überhaupt jemand ernst nimmt?
Ich würde sagen, jein. Du brauchst ein passendes Branding, damit dich überhaupt jemand ernst nimmt.
Okay, das heißt?
Das heißt, je nachdem, und da kommen wir wieder auf die Zielgruppe zurück, wen du ansprechen möchtest und auch ein bisschen deine eigene Persönlichkeit. Oder gerade, also wenn du solo selbstständig bist und sagst, ich möchte ein Branding für mich haben, darfst du dich auch mit da einbringen. Wenn du ein eigenes Produkt hast, was weiß ich, eine Handcreme fällt mir mal ein. Und die braucht ja auch ein Branding.
Mhm.
Und dieses Branding, nehmen wir mal die Handcreme, muss halt deinen Kunden ansprechen. Und das kann von fancy sein bis hin zu ultraschlicht. Ich benutze zwei Farben und das war's. Das funktioniert auch. Man sieht zum Beispiel Nivea. Das ist einfach nur blau und weiß. Mehr haben die nicht.
Ja.
Und was haben die? Ich glaube, die haben eine. Haben die eine schnörkelige Schrift? Nee, ne? Die haben so eine sans-serife Schrift. Eine recht fette.
Ich glaube, ja. Ich glaube
die haben
schon.
Eine fette Schrift, ja.
Genau.
Und das ist deren Branding. Mehr haben die nicht. Das reicht. Und das kann für jeden anderen genauso funktionieren.
Sehr schön, sehr schön. Das hast du schön und prägnant erklärt.
Ne? Ich liebe Nivea, das Beispiel einfach, weil es einfach so schön simpel ist.
Er ist auch ein gutes Beispiel.
Klar, wenn du jetzt im Luxusmetier unterwegs bist, dann musst du schon ein bisschen fancy sein, ein bisschen schnörkelige Schrift und ein aufwendigeres Logo haben. Siehe Rolex mit ihrer Krone, war es, glaube ich. Ja. Müsste ich einmal nebenher gucken. Ist doch Rolex die Krone? Ja, ne?
Ich glaube schon.
Ja, die haben eine Krone. Und eine Serifenschrift wirkt dadurch ein bisschen edler. Und dann spricht das eher die hochpreisigeren Kunden an. Weil die sich denken, oh, das sieht alt und edel aus. Das nehmen wir. Weil je älter etwas wirkt, desto mehr etablierter wirkt es.
Ja.
Versteht man das?
Ja, wobei ich da tatsächlich so ein bisschen widersprechen muss, ehrlich gesagt.
Na, da bin ich gespannt.
Ich habe ja ein paar Monate viel zu tun gehabt mit dieser High-Class-Einrichtungsbranche.
Einrichtungsbranche, ja.
Also so Stühle, Sofas, Tische.
Innenausstattung, ja.
Genau. Und nicht für, unser Stuhl kostet ein paar hundert Euro, sondern unser Stuhl kostet ein paar tausend Euro. Ja? Also wirklich dann auch sehr, sehr hochpreisige Einrichtungsplanung. Und viele dieser Hersteller, dieser High-Class-Möbelhersteller, haben sehr, sehr einfache Logos und sehr, sehr einfache Designs.
Okay, spannend. Aber
ja, da bist du sprachlos, ne?
Ja, weil ich das gar nicht so wahrnehme. Da hätte ich dann eher gesagt, das ist so ein bisschen Billo und so, aber anscheinend kommunizieren die das dann richtig. Dass das wahrscheinlich ist dann die Frage ist, wie ist die Struktur dahinter? Sitzt da ein Designer hinter, der einen Namen hat oder nicht?
Du, das sind Hersteller, die verkaufen in der Couch für 40.000 Euro.
Hey, gut, das ist so High-Class-Branding-Gedöns, da bin ich einfach auch nicht drin, ne?
Nee, also tatsächlich ist das aber, glaube ich, würde es ein bisschen auch damit begründen, dass die Einrichtungsbranche nochmal ein bisschen spezieller ist, weil eben unser normaler Einrichtungstrend ist sehr, sehr clean, farblich, sehr harmonisch, nicht viel Schnickschnack. Und das spiegeln die natürlich in ihren Logos wieder.
Ja, na klar.
Ja, also.
Zielgruppenanalyse, ja, macht Sinn.
Richtig, ja.
Da sind wir dann wieder. Es ist wichtig, eine Zielgruppe zu haben und die auch zu kennen.
Richtig. Und deswegen, also ein paar haben natürlich schon eine etwas schnörkeligere Schrift, so in Anführungszeichen, aber es ist halt alles sehr clean, weil es eben der allgemeine Stil ist, der halt auch das Feeling, was auch ausgelöst werden soll, wenn man dann an die Einrichtung von denen denkt. So.
Aber ein Branding ist halt nicht nur ein Logo, ne?
Ja, aber all in all, auch die Farben und alles, was drumherum passiert, ist halt alles immer sehr, sehr... Ich finde, das hat immer so ein Wohlfühl-Feeling.
Ja, gut. Wenn man das hinkriegt, dann ist das echt gut.
Ja,
schön. Branding ist nicht nur Farbe, nicht nur Schrift, sondern auch das ganze Verhalten drumherum.
Ja.
Und die ganze Kommunikation drumherum ist halt Teil des Marketings. Ja. Wie wir eingangs erklärt haben, Marketing ist nicht nur Manipulation, da ist gar nicht keine Manipulation, wie wir gelernt haben, sondern Kommunikation.
Richtig.
Wie kommuniziere ich meinem Kunden, dass mein Produkt zu ihm passt?
Yes.
No?
Sehr schön.
Und Farben haben da auch Einfluss.
Ja.
Und Schriften.
Ja.
Ja.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss.
Ich finde es auch schön.
Sehr schön. Wollen wir dann den Mythentopf für heute zumachen?
Ja, und dann können wir eine Suppe draus kochen.
Eine Suppe?
Und dann kommen als nächstes so Designmythen raus.
Verrückt. Ja, da bin ich gespannt drauf. Na, da kann ich bestimmt noch einiges lernen, du.
Wie eingangs erlernt, dann lernst du auch mal was.
Ja.
Das klingt aber noch abwertend. Ich meine das nicht so. Es tut
ja,
mir
ja,
leid.
Ja, ja. Wir diskutieren das gleich offscreen aus. Off Aufnahme, off irgendwas. So.
Ich krieg wieder böse Sprachnachrichten und null.
Hallo? Gar nicht.
Na so. Gut, bevor wir uns hier hochschaukeln.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Topf zu. Hast du noch letzte Worte?
Ja, im Kontext, wie wir es gerade besprochen haben, nein. Mein Testament ist aber bereit.
Okay, das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Dann würde ich sagen, schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei unter nerdwork.podcast. Und wenn ihr mögt, lasst da auch gerne einen Kommentar da und erzählt uns, was sind so Marketingmythen, auf die ihr schon gestoßen seid und was haltet ihr von dem ganzen Thema? Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freuen uns, wenn wir uns bei der nächsten Folge Nerdwork wiederhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von ApeFood Media, Theresia Bogovic, in Kooperation mit Sven Gredig, Grafik- und Motion Designer. Die Inhalte beruhen auf eigenen Erfahrungen sowie sorgfältiger Recherche. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung.